zart und bitter.
Frankreich 1933. In der Kleinstadt Le Mans geht der pensionierte Rechtsanwalt Monsieur Lancelin nach Hause zu seiner Wohnung. Er ist zum Abendessen eingeladen und er möchte seine Tochter und seine Frau abholen. Aber als er dort ankommt, stellt er fest, es ist schon dunkel. Mhm. Die Lichter sind erloschen und es ist abgeschlossen und er nimmt an, dass die schon zum Abendessen zu den Freunden unterwegs sind oder dass die da schon da sind. Stellt aber dann fest, als er bei seinem Freund ankommt, von seiner Frau und von seiner Tochter fehlt jede Spur. Und ja, dann wird er etwas nervös und geht wieder nach Hause, steht vor der verschlossenen Tür, ruft und klopft, aber es passiert nichts. Und dann holt er die Polizei. Und ja, die Polizei verschafft sich Zutritt zu der Wohnung. Und was finden sie dort? Seine Frau und seine erwachsene Tochter liegen tot, erschlagen, in einer Blutlache, fast nicht mehr zu erkennen, also brutal niedergemacht. Mhm. Und auf der Treppe nach oben findet man sogar, ich kann es überhaupt nicht sagen, weißt du, was man da findet?
Keine Ahnung.
Ein Auge.
Okay.
Ein Auge von einem Opfer.
Ja.
Und ja, ein schreckliches Verbrechen. Mhm. Aber wo sind die beiden Haushälterinnen, die sich auch eigentlich immer in dem Haus aufhalten? Er guckt nach, die Polizei geht in das Zimmer und findet die beiden Frauen, Christine und Lea, nackt und eng umschlungen in ihrem Bett und überall Blutspuren.
Also die beiden Haushälterinnen?
Genau.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt in demselben Haus 4 Leichen?
Nee. Die leben.
Die leben.
Also die beiden Haushälterinnen, die man in ihrem Bett findet, nackt und eng umschlungen und überall Blut.
Ja.
Das Blut ist von den beiden toten Frauen.
Ja.
Und die beiden Haushälterinnen liegen im Bett.
Und die sind verletzt, oder?
Nein. Und dabei handelt es sich um Christine und Lea Papin.
Ja.
Spreche ich das richtig aus? P-A-P-I-N geschrieben?
Ja, Papin.
Und ja, das sind die beiden jungen Haushälterinnen, die schon seit 6 Jahren bei denen im Haus leben und für die Familie Lancelin den Haushalt schmeißen.
Ja.
Und ja, das ist eines der gruseligsten Verbrechens, was in Frankreich passiert ist und eines der einschneidendsten, auch gesellschaftlich einschneidenden Verbrechen, was da 1933 passiert ist. Und ich will dir davon erzählen. Fängt doch schon sehr erschreckend an, oder?
Ja, es fängt also an mit einem Mord.
Mit einem Doppelmord.
Mit einem Doppelmord.
Ja. 2 tote Familienmitglieder, eine Frau Anfang 20 und eine erwachsene Frau über 50.
Mhm.
Und ja, die waren zu dieser Zeit, hat man sich noch eine Haushälterin oder mehrere Haushälterinnen leisten können und das als pensionierter Rechtsanwalt. Aber da kommen wir gleich zu.
Okay.
Reden wir doch erstmal von diesen beiden Schwestern, die auch nachdem die Polizei dann die Tür aufgemacht hat zu ihrem Zimmer und befragt worden sind, was ist hier passiert, haben sie natürlich auch direkt gestanden. Ja, wir haben die umgebracht.
Ach so, das waren die Haushälterinnen.
Das waren die Haushälterinnen, sie haben es direkt gestanden.
Okay.
Und ja, die beiden Schwestern, die waren einmal Anfang 20 und einmal Mitte 20. Lea war die Jüngere, Christine die Ältere.
Ja.
Und als junge Kinder wurden die von ihren Eltern weggegeben in so ein Konvent, so eine Art Kloster.
Ja.
Und jedenfalls die Ältere, die Jüngere ist dann bei ihrem Onkel aufgewachsen.
Mhm.
Und Christine wollte dann auch später in dem Konvent bleiben und Nonne werden.
Mhm.
Das wollte die Mutter aber nicht. Die wollte, dass die arbeiten gehen, beide, als Haushälterin. Weil Christine hatte da auch schon in dem Konvent einiges gelernt bekommen, wie man so einen Haushalt führt.
Ja.
Und die Mutter wollte halt, dass die arbeiten gehen und Geld verdienen und das Geld abgeben. Und Lea wurde dann halt auch mit in diese Haushalte geschickt, wo Christine gearbeitet hat, in mehreren verschiedenen, bis die dann 1926 bei der Familie Lancelin gelandet sind. Und da waren die dann auch einige Jahre.
In welchem Ort hat das nochmal geschrieben?
Le Mans.
Le Mans, wo ist das denn?
da gibt es doch auch dieses berühmte 24-Stunden-Rennen.
Ja.
So eine, irgendwo in der Mitte von Frankreich, würde ich sagen.
Ja.
Also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eine unbedeutende Kleinstadt.
Okay.
Aber als pensionierter Rechtsanwalt konnte man sich damals zwei Haushälterinnen leisten und wahrscheinlich ganz gut wohnen.
Mhm.
Ja, und
Leon, was ja heutzutage komplett, naja, es gibt Anwälte, die heutzutage, die müssten wahrscheinlich noch einen Zweitjob als Haushälter annehmen, um über die Runden zu kommen.
Genau.
Gibt's auch.
Gibt es auch.
Aber es gibt auch Anwälte, die gut verdienen. Also gibt's, da ist die Spanne sehr weit.
Ja, aber ob die dann auch zwei Haushälterinnen, die im Haus wohnen, sich leisten könnten. Aber damals war das schon ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht, was du, ob du weißt, was, wie viel damals so Franc wert war. Keine Jedenfalls Ahnung. Haben die als Monatslohn bekommen 150 Franc.
Mhm.
Klingt jetzt auch eher wenig, bescheiden.
Ja. Ja. Aber damals war das wahrscheinlich auch viel mehr wert, natürlich.
Ja, aber
ja, 1933, ich meine, die Inflation seitdem ist natürlich.
Aber lass es mal.
Hat wahrscheinlich verdreifacht oder so.
Aber was war denn ein Franc wert in D-Mark? Das kannst du ja nicht. Ein Franc war doch ein Viertel oder
ja,
so.
Ja, aber man muss überlegen, was man sich davon kaufen konnte. Für 150 Franc konnte man sich damals wahrscheinlich einen Monat lang von ernähren oder so.
Das stimmt. Aber ich habe gelesen, ja, einen Monat lang von ernähren ist jetzt auch nicht so toll.
Ja, oder
man möchte ja auch mal was erleben, was sparen, ja, was zurücklegen. Aber
wahrscheinlich war das dann
genug Geld. Ich habe aber gelesen, das war ein üblicher Sold, den die da bekommen haben.
Ja.
Sold, Gehalt.
Gehalt, das ist Sold besser. Ist für Soldaten.
Ja, ne? Ja. Salär kann man glaube ich auch sagen.
Heißt das deshalb auch Sold, weil es für Soldaten ist?
Ich glaube, da hast du
ehrlich?
Recht, Stefan.
Also wusste ich gar nicht. Okay. Ja.
Wie, du wusstest es nicht, du hast es doch gerade.
Ja, das hab ich jetzt gerade so kombiniert.
Oh, ich muss mich die ganze Zeit so räuspern, es tut mir furchtbar leid. Ich hole mir mal gleich so ein Halsbonbon.
Ist aber jetzt kein Corona, oder?
Weil ich mich räuspern muss.
Ja.
Ich habe einen Frosch im Hals.
Ist doch teilweise so, dass immer alle.
Stefan, wir wollen hier kein Gelabere machen, wir machen hier harten Crime.
Hard Crime.
Und ich sag's gleich, nach dem Fall kann man auch abschalten, wenn man von dem wenn man nur den Crime Talk hören will, weil danach machen wir dann noch so ein bisschen Gelabere.
Ja.
Jedenfalls zurück zu den beiden. Sie haben dann diese Ausbildung gehabt oder beziehungsweise die Ältere hat diese Ausbildung gehabt und die sind dann zusammen zu dieser Familie gekommen und sie wollte auch unbedingt, dass ihre jüngere Schwester auch diese Anstellung bekommt und hat dann halt die Dame des Hauses quasi dazu überredet, noch die andere jüngere Schwester mit einzustellen.
Mhm.
Und die Bindung von den beiden war schon sehr stark. Auch so eine gewisse Abhängigkeit. Die waren, wie viele Jahre? Ich glaube, 6 Jahre war die jünger.
Mhm.
Und diese enge Bindung.
Die also stark aufeinander fixiert.
Ja, genau.
Ja.
Die waren ja auch sozial isoliert, kann man ja schon sagen. Die haben gearbeitet in der Woche und hatten frei. Sonntags hatten die frei, aber nur bis 16 Uhr.
Mhm.
Also, ich sag mal, von morgens, sonntags bis Nachmittag 16 Uhr frei, sonst die ganze Zeit arbeiten. Und was hat man sonntags gemacht? Dann sind die in die Kirche gegangen oder sind ein bisschen spazieren gegangen. Sonst gab es da nichts. Mhm. Und das über 7 Jahre.
Schon hart.
Ja, ne? Hart. Und haben am Anfang.
Also war das damals normal oder war dieser Anwalt dann auch einer, der die so stark eingespannt
hat? Das war schon normal, dass man da so gearbeitet hat. Aber das heißt ja nicht, dass das gut war. Die Arbeitsbedingungen, die waren schon schlecht.
Ja.
Und wenn du mit deiner
Und der Anwalt hat das gnadenlos ausgenutzt, oder was?
Von dem pensionierten Anwalt hört man so gut wie gar nichts in den Quellen.
Ja.
Man hört immer nur von seiner Frau, die am Anfang wohl ganz gut mit denen klargekommen ist.
Ja.
Die auch gesagt hat, hier, ihr sollt das Geld für euch behalten und nicht eurer Mutter schicken.
Mhm.
Daraufhin haben die das dann halt auch eingestellt. Und
wie lange haben die denn da schon jetzt, du meintest 7 Jahre, die hatten schon 7 Jahre da gearbeitet, ja?
Die haben insgesamt da 7 Jahre gearbeitet, von der Einstellung bis zu dem Mord.
Bis zum Mord, ja.
Ja. Und es gab aber dann nach ein paar Jahren doch Probleme, weil später in Aussagen ist auch bekannt geworden, dass die beiden Schwestern bei den vorherigen Arbeitgebern immer nur relativ kurz gearbeitet waren, immer kurz angestellt waren. Die wurden dann entweder entlassen oder es wurde irgendwie aufgelöst. Die anderen Arbeitgeber empfanden die als kalt und distanziert, vielleicht sogar ein bisschen unheimlich.
Mhm.
Und, man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist das aber belegt, dass es da mit anderen Arbeitgebern nicht gut lief und dass die da nur ganz kurz angestellt waren. Aber hier einige Jahre, nur später gab es dann da auch Probleme, Es gibt auch Quellen, die sagen, dass die Dame des Hauses wohl auch unter Depressionen litt und auch mal handgreiflich wurde und auch relativ ungerecht zu denen war. Jedenfalls je länger die Anstellung dauerte.
Ja.
Und dann gab es dann einen Vorfall, dass die Frau, die jüngere Schwester, irgendwie attackiert hat und dass das die Christine sehr schlimm aufgenommen hat.
Ja.
Und dieser Angriff auf ihre jüngere Schwester, die sie so beschützen will und so weiter.
Ja.
Und seitdem war dann die Stimmung sehr, sehr schlecht. Und dann ist 1933 etwas ganz Schreckliches passiert. Und zwar
also im Prinzip noch vor dem Mord jetzt, oder
was? Nein, nein, das ist jetzt
okay.
Das, was passiert ist, ich muss das hier nur gerade.
Ja.
Ja.
Okay.
Also an diesem Abend, wo die Familie zu dem auswärtigen Essen eingeladen war, kamen erst die beiden Frauen nach Hause und haben festgestellt, hier ist ja alles dunkel.
Ja.
Und offensichtlich ist da irgendwie so eine Sicherung im Haus durchgebrannt und das Licht ging nicht an. Und dann ist die Frau Lasselin irgendwie ausgerastet und hat denen Vorwürfe gemacht und hat die jüngere Schwester wohl irgendwie dann auch angepackt oder so, so jedenfalls nach den Aussagen.
Ja.
Und dann ist die Christine ausgerastet und hat die Frau erschlagen oder hat mit einem Zinnkrug ihr auf den Kopf geschlagen und hat dann auch ihrer Schwester quasi befohlen, den Kopf gegen den Fußboden zu schlagen und ihr die Augen auszureißen.
Okay.
Und die Tochter von der Frau hat natürlich versucht,
intervenieren.
Da zu helfen und wurde dann auch angegriffen. Und beide waren dann schwerst verletzt, lagen die auf dem Boden. Und ja, daraufhin haben dann die beiden Schwestern Messer und einen Hammer geholt und haben dann weiter auf die Opfer
ihr Werk vollendet.
Traktiert,
bis
die dann irgendwann davon abgelassen haben. Und es gibt auch Berichte, dass das dann auch noch längere Zeit gedauert hat, bis sie dann wirklich dann gestorben sind. Aber die haben sich ja dann in ihr Zimmer zurückgezogen.
Aber was für eine Wut da aufgestaut gewesen sein muss, oder?
Ja.
Ich meine, wenn man jetzt irgendwie attackiert wird, dann kann man ja so aus Notwehr irgendwie einen wegschubsen oder mit dem Krug auf den Kopf hauen, dann ist das so eine Sache. Aber wenn man dann noch so quasi ausrastet und diese ganze aufgestaute Wut, da muss wohl jahrelang ungerechte Behandlung sich aufgestaut haben, die müssen das dann da irgendwie alles rausgelassen haben. War das so oder? Hört sich für mich so an.
Die haben auf jeden Fall im Prozess ausgesagt, dass die sich gewehrt haben, aber
ja, aber das war doch mehr als wir.
Ja, ja, klar. Die wurden ja auch verurteilt. Das ging nicht durch. Denen wurde dann halt auch eine wahnhafte Störung attestiert von mehreren Ärzten.
Weil man hätte ja das noch alles so in Richtung Notwehr oder sowas drehen können.
Hätte man drehen können.
Aber wenn dann irgendwie die Augen rausgerissen werden aus Notwehr, das wird dann schwierig.
Ja, die haben ja auch direkt gestanden, was sie getan haben.
Ja.
Und seltsamerweise gab es aber von der Öffentlichkeit, die Fälle waren dann natürlich auch in der Presse. Von der Öffentlichkeit gab es da viel Sympathie auch für diese beiden Schwestern.
Mhm.
Vor allen Dingen auch von dieser intellektuellen Szene. Jean-Paul Sartre und andere haben sich da zugeäußert und haben das so als Klassenkampf, die Reichen gegen die Geringverdiener.
Aber,
tut mir echt leid mit dem Räuspern und mit dieser belegten Stimme. Wir wollen ja einen guten Podcast hier machen. Das soll ja auch für den Hörer angenehm sein. Das kann sich ja keiner anhören. Tut mir furchtbar leid, jetzt sacken wir wieder in der Hörergunst ab.
Ja.
Das darf nicht so sein. Aber jetzt habe ich mir hier so einen Halsberuhigungs-Drops reingeschoben und ich hoffe, jetzt wird es besser.
Bitte die Hust- und Niesetikette beachten, Michael.
Ja.
Das ist für mich, das ist wichtig.
Also kommen wir jetzt zum Prozess, weil die wurden natürlich direkt verhaftet. Ich habe eben gesagt, Intellektuelle haben sich quasi auch für den Fall interessiert und haben dem Ganzen da einen Klassenkampf zugeordnet.
Ach so, deshalb wurde der Fall dann auch so groß, oder was?
Der Fall wurde sehr groß. Der war gesellschaftlich und kulturell. Es gab Theaterstücke und Bücher. Viele Leute haben sich damit beschäftigt, mit diesem Fall im Speziellen.
Weil das so ein bisschen so das Aufbäumen der Arbeiterklasse war, oder was?
So wurde es dann genannt.
Der Niedriglöhner.
Aber letztendlich war es ein brutaler Doppelmord von zwei psychisch sehr geschädigten Personen.
Okay.
Aber trotzdem gab es dann da viele Sympathien. Im Prozess wurde dann sowas wie Familienwahnsinn attestiert. Ist jetzt auch eine fragwürdige Diagnose. Ich glaube, sowas gibt es eigentlich gar nicht.
Ja.
Weil ein Onkel von denen hat Selbstmord verübt und ein anderer Verwandter von denen, der saß auch in der Psychoanstalt.
Ja.
Und deswegen wurde dann schon so gesagt, ah ja, wenn das da in der Familie liegt, dann seid ihr auch nicht ganz. Deswegen wurde das da als Familienwahnsinn bezeichnet.
Mhm.
Es gibt da aber auch genauere Diagnosen, so eine wahnhafte Störung. Da gibt es auch eine französische Bezeichnung für. Muss ich dir mal gerade zeigen, wie man das ausspricht. Ich kriege das nicht so schön hin.
Ja.
Die gab es aber schon vorher, diese Bezeichnung ist halt zufällig von einem Franzosen mal so genannt worden. So nennt sich das.
Ja. Ich soll das jetzt aussprechen, oder was?
Ja, wie heißt das?
Folie à deux.
Genau.
Ah ja, das heißt, Folie heißt Wahnsinnigkeit oder Bescheuertheit,
ja,
oder so. Dummheit à deux, zu zweit.
Genau, steht ja auch hier, Geistesstörung zu zweit, wortwörtlich übersetzt.
Ja.
Im Deutschen würde man da eher eine gemeinsame psychotische Störung, würde man das nennen, oder eine psychotische Infektion. Das heißt, wenn zwei Leute eine sehr enge, es gibt es sogar mit drei Leuten, wenn zwei Leute eine sehr enge Beziehung haben, die isoliert ist von anderen sozialen Kontakten, dann und der Person A hat eine psychische Störung, kann das auf die Person B übergehen. Und wenn dieser Kontakt nicht mehr besteht, bist du dann plötzlich aber wieder gesund oder nicht mehr auffällig.
Ja.
Das ist halt durch diese enge Bindung zu dieser Person.
Ja.
Und so war das halt auch bei Christine und Lea auch.
Da habe ich zu diesem Thema habe ich zufällig gestern eine Doku gesehen, aber da will ich jetzt nicht drüber jetzt reden. Da reden wir danach kurz drüber.
Okay.
Weil ich will bei dem Fall bleiben, aber da habe ich noch eine sehr, sehr interessante Sache zu gesehen über zwei Mädchen, bei denen sowas ähnliches auch.
Also war. Übernahme von Wahnsymptomatik durch einen nahestehenden Partner.
Ja.
Und aber wenn es dann eine Trennung gibt zwischen diesen beiden Menschen, dann ist der eine aber wirklich nicht mehr auffällig und kann dann auch als geheilt. Und der stand halt auch sehr unter dem Einfluss, diese andere Person.
Ja.
Und so war das halt bei Christine und Lea auch. Deswegen Christine, Urteil, Tod durch Fallbeil. Und bei Lea 10 Jahre Haft. Wurde aber nicht vollstreckt.
Tod durch Fallbeil, das gab es damals noch. Oder?
Wurde aber nicht mehr vollstreckt. Wurde dann zur lebenslangen Haftstrafe umgeändert. Und,
wann war denn das letzte Mal, wurde dann in Frankreich einer umgebracht mit einem Fallbeil? Das wundert mich jetzt.
Kann nicht so lange her sein. In Deutschland wurde das noch bis 45 gemacht.
Ja, gut.
Ja.
Ja.
Und wurde aber dann durch lebenslange Haftstrafe ersetzt. Das gab es ja dann zu dieser Zeit, wo die Todesstrafe auch in Frage gestellt wurde, stärker in Frage gestellt wurde und bis sie dann irgendwann mal komplett abgeschafft war in Europa. Und sie hat es aber nicht mehr lange gemacht dann, oder sie hat nicht mehr lange, das kann man so nicht sagen, sie hat nicht mehr lange gelebt dann in Haft. Sie ist 1937 schon gestorben durch.
Wer jetzt von den beiden? Weil beide wurden ja in Haft
Beide waren in Haft, gesetzt. Aber die lebenslang inhaftiert wurde, die Christine, die ist ja 1937 schon gestorben nach 4 Jahren Haft, kam dann nochmal in eine Nervenheilanstalt, weil sie total wahnsinnig war. Sie hat auch selbst versucht, sich die Augen auszukratzen.
Ja, ja. Also die war wirklich wahnsinnig. Ja,
ja, schon vor dem schon vor dem Urteil hat sie das versucht und hat dann gesagt, ja, das war genauso wie bei der Tat. Ich wusste nicht, was ich tat und hatte so eine, in Anführungszeichen, Episode in meinem Kopf und habe das dann getan.
Mhm.
Aber trotzdem dann einmal die lebenslange Haft, später dann in die Nervenheilanstalt, weil sie immer, in Anführungszeichen, wahnsinniger wurde. Und sie hat dann auch nichts mehr gegessen und ist dann quasi durch Entkräftung 1937 gestorben. Ihre Schwester Lea hat zehn Jahre Haft per Urteil bekommen, hat aber nur 8 Jahre abgesessen und hat dann später in einem unter anderem Namen in einem Hotel gearbeitet. Dann gehen aber die Quellen so etwas auseinander. Die eine Quelle sagt, die ist 1982 gestorben. Es gibt aber noch eine andere Quelle, die sagt, dass ein...
Wann ist sie gestorben? 1982. 1982?
Ja.
Ja, okay, weil das ist ja jetzt gar nicht so lange her, ne?
Ist doch nicht so lange
her. Ja, ja, das stimmt. Okay.
Und die kann ja dann, was war die für ein Jahrgang? 1911 oder sowas.
Ja, ja, dann ist die 82, wäre die dann ungefähr. Ja, das.
Und es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, die ist im Jahr 2000 in einem Altersheim gestorben. Mhm. Da ist sogar ein französischer Filmmacher, hat diese sogar besucht und hat dann in einem Dokumentarfilm behauptet, dass das die Léa Papin ist. Das ist aber nicht bewiesen.
Tja. Du meinst, das hätte auch irgendeine alte Frau sein können, die so tut, als wäre es.
Ich habe den Film nicht gesehen. Es gibt nur diese beiden unterschiedlichen Quellen. Aber ich schätze mal, die ist 1982 schon gestorben.
Ja, und wie, was ist das Besondere jetzt an dem Fall?
Ja, einmal diese Grausamkeit, einmal, dass Hausangestellte ihren Arbeitgeber auf diese Art und Weise umbringen, diese Beziehung zwischen den beiden Schwestern bis hin in eine Liebesbeziehung, auch in eine sexuelle Beziehung vielleicht. In dem Prozess haben die sich auch umarmt und haben sich so berührt, dass man dass man darauf geschlossen hat, die haben vielleicht auch eine Liebesbeziehung und nicht eine geschwisterliche Beziehung, dass Intellektuelle sich dafür interessiert haben und gesagt haben, also das ist der Kampf der Arbeiterklasse gegen die höher gestellte Klasse. Das alles hat das schon besonders gemacht und dass sich so viele auch mit Werken und Filmen etc. damit auseinandergesetzt haben.
Interessant. Also zu dieser Zweisamkeit, dass beide so voneinander extrem abhängig sind, habe ich jetzt zufälligerweise gestern auf Netflix, habe ich auch mal so reingeschaltet, da gibt es so eine Dokumentationsreihe, die heißt Entzug. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Nein. Da werden so verschiedene Leute mal gezeigt, die auf irgendwas abhängig sind und dann auf Entzug gehen. Und da gibt es auch eine Folge, da geht es über zwei magersüchtige Geschwister. Und die sind auch so voneinander abhängig, dass die sich in so eine Magersucht reingesteigert haben, weil die eine ein bisschen weniger wog als die andere, hat dann die andere nachgezogen und dann war die andere wieder dünner und dann wollte die andere wieder so dünn werden wie die andere, wie ihre Schwester. Und so haben sie sich dann da so reingesteigert und haben sich in so eine extreme Magersucht reingehungert. Und das war psychologisch gesehen, war das so eine ganz krasse Co-Abhängigkeit. Und die haben dann richtig so gefilmt bei denen zu Hause, wie das so ablief. Und die haben alles gleich gemacht, alles. Die sind zusammen ins Bett gegangen, zusammen gleichzeitig aufgestanden. Dann haben die vorm Computer so gespielt mit so Schritten irgendwie. Und haben die Schritte, so ein Computerspiel, wo man so tanzen spielt. So eine Wii oder sowas. Und dann haben die sogar zusammen diese beiden Schritte gleichzeitig vorm Computer gemacht. Also die waren wie eine Person. Das ist eine total krasse Co-Abhängigkeit.
Und war das auch diese französische Geistesstörung zu zweit?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Also die waren jetzt nicht total geistesgestört.
Aber du hast auch gesagt, du hast genau dazu was kürzlich gesehen.
Ja, also wenn so zwei Personen so extrem voneinander abhängig sind und nicht ohne einander können. Mhm. Und bei Geschwistern ist das halt offensichtlich manchmal so. Und um die aus ihrer Magersucht rauszukriegen, mussten die dann getrennt werden. Und das war ein Albtraum für die. Also die mussten die auseinanderziehen und das war fast unmöglich. Die mussten die quasi gewaltsam auseinanderziehen und sagen, du gehst jetzt in die Klinik und du in die Klinik. Und die haben nur geschrien und geheult.
War das denn da auch so, dass eine von der anderen quasi diese Geistesstörung bekommen hat und dass es der dann besser ging nach der Trennung?
Nee, so war das jetzt nicht. Die waren auch nicht geistesgestört, aber die waren so krass voneinander abhängig, dass die einfach beides immer gleich gemacht haben.
Passt überhaupt nicht.
Und auch
nicht
so
zu
wahnsinnig
dem Fall,
verliebt. Stefan. Die haben auch immer, doch, weil die auch immer.
Überhaupt
so,
nicht.
Wieso? Die haben auch immer sich so umschlungen und waren quasi ineinander total abhängig und verliebt und mussten zusammen in einem Bett schlafen. Okay. Also die konnten nicht in getrennten Betten schlafen.
Okay, es gibt ein paar Parallelen vielleicht.
Also ich sehe da so eine Parallele.
So eine kleine, ja, leichte Parallele.
Ja. Aber.
So, ja, das war es jetzt zu diesem Fall. Ja. Und wenn man jetzt auch nichts mehr, oder wenn man jetzt abschalten möchte, weil man nur diesen True Crime hören wollte, da kann man das jetzt machen, weil wir reden jetzt über quasi, wie ich zu diesem Fall gekommen bin.
Ja.
Und das hat ja jetzt nichts mehr mit dem Crime an sich zu tun.
Ja.
Man kann 20 Minuten weiterspulen oder so, dann kann man sich noch den einen zweiten Fall, okay, angucken,
ja,
anhören. Aber jetzt bitte nicht irgendwie aufregen, wenn es jetzt plauschig wird. Ist halt
ja,
so.
Aber wir sind ja auch schon im Plausch.
Ja,
ich habe ja schon von meiner Entzugsgeschichte erzählt.
Ja, die total unpassend und schlecht war.
Wieso? Also ich fand das eigentlich relativ passend.
Ja,
ja,
das müssen andere entscheiden.
Okay. Kannst ja eine Umfrage auf Twitter starten.
Stefan, frag mich doch mal, wie ich auf diesen Fall gekommen bin.
Ja, Micha, wie bist du auf diesen Fall gekommen?
Ja, gut, dass du fragst. Und zwar, ja, es gab mal einen Film, der sich über diesen Fall beschäftigt hat. Der Film ist von 1994 und er heißt Sister, My Sister. Und ich habe den mir damals aufgenommen auf Videokassette, weil der in meiner Programmzeitschrift Erotik 2 Sterne hatte. Und da habe ich gedacht, ja, hey, cool, dann nehme ich mir den doch mal auf.
Ja.
Habe dann aber später festgestellt, das ist nicht das, was ich erwartet habe, sondern es war ein sehr anspruchsvoller Film, ja, den ich aber trotzdem sehr gut finde.
Mhm.
Soll ich noch genaueres erzählen?
Ja, wie hieß der? Sister, My Sister?
Genau, so heißt der Film.
Ja.
Und
wie bist du von diesem Film jetzt auf den Fall gekommen?
Ja, das ist ja der Film, der den Fall behandelt.
Ach so, das ist, darüber geht der, genau, Film, ja? Über diese Tat?
Genau.
Okay. Ah.
Ja. Also ich glaube, jeder Hörer hat es schon begriffen, aber…
Nee, ich dachte…
Oder liegt es an mir, nee, dass ich das so schlecht erkläre?
Weiß ich nicht, hatte ich jetzt in der ersten nicht so richtig verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden.
Ich fange, ja, noch mal an. Ich bin, ja, auf diesen Fall gekommen, weil, ja, ich über diesen Fall einen Film gesehen habe. Und zwar,
so,
das müsste so 1996, okay, gewesen sein, ja, wo ich den Film gesehen habe.
Ja.
Den habe ich mir damals aufgenommen auf meinem Videorekorder. Und ich bin nur darauf gestoßen.
Das hast du schon erzählt.
Weil in meiner, ja, nee, du hast es aber nicht verstanden.
Das habe ich, alles verstanden. Ich wusste nur nicht, dass das die verfilmte Geschichte ist.
Damals,
ich dachte, da hätte ich so einen angestoßen gedanklich und dann wärst du da recherchiert und hättest auf was, wärst auf einen neuen Fall gestoßen. Aber habe ich schon verstanden.
Sehr abwegig, was
ja,
du so
das
denkst.
War der Fall. Okay, habe ich verstanden.
Jedenfalls damals habe ich immer die TV-Movie-Programmzeitschrift, ja, kennst du die noch? Da gab es so einen roten Stern.
Ja, die gibt es auch heute noch.
Ja, aber wer holt sich denn noch eine Programmzeitung?
Also bei uns flog die vor kurzem, echt, immer noch wöchentlich ins Haus, ja.
Aber die Auflage, die ist bestimmt rapide,
och,
gesunken.
Wieso? Gerne gucken die Leute da rein. Ja. Das Problem ist, dass keiner mehr analoges Fernsehen guckt. Die Leute gucken alle nur die Medien.
Ja, so,
ja.
Was gucken guckt Leute?
Mediatheken und Netflix und sonst was.
Ja.
Ja. Wer guckt denn noch analoges Fernsehen?
Die Leute, die eine Programmzeitschrift kaufen.
Siehst du?
Ja. Ja. Jedenfalls gab es dann da, habe ich dann die immer mir so angeguckt, was gibt's denn so in den nächsten Wochen, habe ich gesehen, oh, hier, was ist denn das für ein Film, der um 23.15 Uhr kommt,
ja,
der ist mit einem roten Stern bewertet,
ja,
sieht auch ganz interessant aus, aber besonders interessant fand ich, gab es immer diese Bewertung, da gab es so, so Bewertungskriterien, Spaß,
ja,
Action, Spannung,
ja,
und da gab es dann immer Punkte von 1 bis 3. Und ich weiß noch ganz genau, dass dieser Film bei Erotik 2 Punkte hatte. Hatte aber auch bei Anspruch irgendwie 2 Punkte. Das habe ich aber irgendwie nicht so verstanden.
Ja.
Und habe mir gedacht, ja, da muss doch dann irgendwas Cooles drin sein in diesem Film.
Ja.
Nehme ich mir den doch mal auf. Aber ja, die Erotik war da schon sehr unterschwellig.
Also dir ging es eher um diese 2 Punkte Erotik, ja.
Das hat mich interessiert. Ich wollte, ja, mal wissen, was ist das denn für ein Film? Nimm ihn doch mal auf.
Ja.
Vielleicht lohnt es sich ja.
Mm.
Hey Stefan, das war eine Zeit,
ich sag mal,
damals.
Also wenn jetzt diese 2 Punkte...
War eine andere Zeit.
Ja, Micha, ich überleg mir gerade, wie du so davor sitzt und denkst, jetzt kommt so ein Porno oder ein Softporno und dann bist du so total enttäuscht, weil man ja auch noch dabei nachdenken muss, oder? So ähnlich war es, oder?
Ich war eigentlich überhaupt nicht enttäuscht, weil ich war, ja, direkt von dem Film gefesselt und habe dann auch verstanden, um was es sich hier handelt und habe den dann auch nicht irgendwie gelöscht oder so. Nein, ich habe sogar das aus der Programmzeitschrift ausgeschnitten und,
ja,
mit Tesafilm auf die Videokassette draufgeklebt. Ich finde die Videokassette jetzt leider nicht mehr, sonst,
ja,
hätte man das mal zeigen können.
Ja.
Und diese Erotik, die da in dem Film stattfand, die, mhm, war dann eher so angedeutet. Ich sag mal, dass die, wenn die gemeinsam das Treppenhaus geschrubbt haben, ja, dass die eine der anderen so über die Hand gestreichelt hat, dass die sich gemeinsam die Haare gewaschen haben,
okay,
dass die sich auch nackt zusammen ins Bett gelegt haben und im Arm gehalten haben.
Ja.
Das war es. Das hätte auch null Punkte. Das ist ein ganz anderer Film. Das ist ein Film,
ja,
da geht es um Dramatik und um ein schreckliches Verbrechen.
Also dieses,
und das versucht die Hintergründe
dieses
so ein bisschen.
Erotisch Angedeutete war auch nur Mittel zum Zweck, um zu zeigen, was die eigentlich für eine intensive Beziehung hatten und wie es zu dem Mord kam.
Genau, genau. Stimmt. Und diese,
weil die ja, das ist ja dann quasi wie so eine wie so ein Liebespaar. Wenn der eine gegen jemanden kämpft, erwartet man natürlich, dass sein Partner mit eingreift, oder? Und für ihn mitkämpft und tötet.
So kann man das sagen.
Oder ja, ich stelle mir das so vor. Ne?
Ja, ja. Und diese beiden Erotikpunkte, die gab es dann auch nur von dieser Redaktion, weil die einfach keine Ahnung haben. Oder weil die gedacht haben.
Ja, oder vielleicht.
Ich kann mir das,
vielleicht haben die den auch nur 10 Minuten angeguckt.
Ich glaube sowieso nicht, dass die irgendwie einen Film vorher angucken. Die kriegen irgendwelche Presseinformationen.
Ja, nee.
Und so.
Ich kenne tatsächlich eine, die bei RTL Movie-Testerin ist. Die muss die sich vorher angucken und sagen, okay, irgendwie so, was da drin vorkommt. Und dann
ja, aber für eine Fernsehzeitung von irgendwelchen Filmen?
Die muss sich dann auch hier so Angriff der Horrorameisen und sowas angucken.
Okay.
Beruflich.
Übrigens, diesen Film, den kriegst du nicht mehr. Du kriegst die DVD nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob da jemals einer erschienen ist. Du findest den nicht bei Amazon Prime oder bei sonstigen Streaming-Portalen. Es gibt ein paar kleine YouTube-Clips und das war's. Und besonders interessant finde ich, wer da. Ja, die Leute, die da mitspielen, die kennt man alle nicht. Aber, oder die kennst du jetzt nicht, das sind keine Weltstars.
Ja.
Aber die haben danach doch noch einige Rollen übernommen. Das hat mich irgendwie auch gefreut.
Ja.
Zum Beispiel die Frau, die umgebracht wurde, die Hauptdarstellerin, die hat später bei den Harry Potter Filmen, hat die Mutter von Ron Weasley gespielt.
Ah, okay.
Also auch britische Theaterschauspielerin damals schon gewesen.
Ach, das war ein britischer Film?
Ja.
Ach so,
ja, komischerweise.
Das war kein französischer Film. Ja, eben, das ist doch ein französisches Thema.
Ja, war aber ein.
Ich meine, das ist ja so: den Baader-Meinhof-Komplex drehen ja auch keine Schweden oder Engländer.
War ein.
Sondern wurde ja auch eine deutsche Filmproduktion, der Baader-Meinhof-Komplex, oder?
War übrigens.
Deshalb wundert mich das.
War übrigens eine komplett weibliche Produktion. Also Drehbuch, Regisseurin, Produzentin, alles Frauen. Und es gab auch, soweit ich mich erinnere, in dem ganzen Film keine männliche Rolle. Es hat fast nur in diesen 4 Wänden gespielt.
Ja.
Und es gab auch nicht diesen Anwalt und so. Also es sah in dem Film so
aus. Also ein paar Nebenrollen dann wahrscheinlich.
Es gab keine Nebenrollen, soweit ich mich erinnern kann.
Es war wie so ein Theaterstück, alles in einem Raum.
Genau, genau.
Ach so, so ein ganz anstrengender Film oder was?
Der war überhaupt nicht anstrengend.
Nee?
Sehenswert, absolut sehenswert. Auf IMDb jetzt nicht so gut bewertet, aber ich fand ihn top.
Okay.
Und die Schauspielerin, die Christine gespielt hat, die hat später auch in Hollywood-Produktionen Der Patriot oder Girl with a Dragon Tattoo mitgespielt. Und die jüngere Schwester, die hat ganz zuletzt bei dieser Netflix-Serie The Witcher, hat die Königin gespielt.
Kenne ich nicht.
Ja, ist egal, aber Hörer.
Ja, habe ich mal angeguckt.
Aber die Hörer sagen jetzt, ach echt, das ist die. Die war cool, interessant. Weil unsere Hörer, die sind natürlich affin für Filme und so. Die saugen das auf.
Ja, ja.
Diese Filminformationen.
Ja, okay.
Oder nicht?
Ja, doch,
hallo?
Kann sein. Ja.
Jemand zu Hause?
Ja, nein, ich auf jeden Fall. Ich bin auch total filmaffin, aber ich kann ja auch nicht alles gucken, oder?
Nein, du kannst leider
nicht. Und ich gucke schon viel.
Du guckst viel, du guckst verdammt viel, ja. Du guckst Bachelorette.
Darf ich an der Stelle noch ganz kurz wirklich klar.
Love Island.
Ach Quatsch.
Bachelor vs.
Trash TV oder was?
Sowas guckst du an.
Ja, nur weil ich muss. Nein, nein, ich gucke das eher selten. Aber darf ich an der Stelle noch mal ganz kurz einen Filmtipp droppen lassen? Kurzen Filmtipp.
Ja.
Oder einen Serientipp. Die ganz neue Staffel von American Horror Story. Kennst du American Horror Stories?
Ja, kenne ich.
Kennst du die neueste Staffel?
Kenne ich auch. Jedenfalls habe ich die erste Folge davon gesehen. Finde ich gut, aber es ist so gruselig, dass ich nicht weitergucken kann.
Was?
Ich kann nicht weitergucken.
Ja, aber da ist doch immer so, das ist doch mal mit so einem halben Witz in der ganzen Serie. Das ist doch nicht wirklich
gruselig. Der Horror ist aber trotzdem noch da.
Ja, aber da ist doch immer so ein Witz, so ein unterschwelliger Witz dabei. Allein schon, wenn die Leute umgebracht werden, das ist immer so übertrieben. Also das ist doch nicht wirklich gruselig.
Ja, danke für deinen Serientipp.
Okay, du hast
American Horror Story 1984.
Tut mir leid, du bist einfach ein Weichei, was Gruselserien anbetrifft. Das ist auch okay, ich mache dir gar keinen Vorwurf. Das ist, jeder ist da persönlich ganz anders gestrickt. Ich komme mit sowas total gut klar. Ich kann mir sowas auch gerne alleine in einem dunklen Keller angucken.
Ja, weil du gar nicht richtig hinguckst.
Nein.
Du denkst, du ja, genau, bist dann...
Weil ich nie zuhöre, genau, und nie hingucke.
Du, da, genau, du bist am Träumen und denkst dir... Was bin ich da für ein cooler Typ?
Überhaupt nicht, aber ich habe so viel Erfolg. Ganz kurz, an der Stelle wirklich, die neueste Staffel American Horror Story X spielt in den 80ern. 80er Remakes ist ja im Moment totaler Trend.
Was hast du gerade gesagt? Wie heißt die Serie?
American Horror Stories. X habe ich gesagt. Oh, sorry, meine. Was ist das nochmal? American History X, meine.
Ja, genau.
Nein, stopp. American Horror Stories. Neueste Staffel spielt in den 80ern. 80er Remakes tip top. Also finde ich grandios. Und es geht los mit so einer klassischen, irgendwie so einer
Story. Achso, du erzählst die Story jetzt.
Ja, nur ganz kurz. Es geht los mit so einer klassischen, irgendwelche Leute werden umgebracht und so, irgendwo einsam im Wald. Und man denkt, oh Gott, wie langweilig. Es ist so, also alles so einsträngig erzählt und jetzt kommt der Böse und dann dies und das. Aber es wird noch viel komplizierter und am Ende sitzt eine total coole Auflösung. Und es passieren noch viele Nebenstränge und es wird echt interessant, ja. Doch.
Okay.
Wirklich, kann ich nur empfehlen. American Horror Story, die neueste Staffel, spielt in den 80ern.
Vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Wir machen jetzt eine Liedpause.
Ja. Willst du denn noch irgendwas zu dem Fall erzählen? Nein, haben wir alles.
Nein, der Fall ist durch. Der Fall ist abgeschlossen.
Ist klar.
Wir machen eine Liedpause und zwar, ich habe ein französisches Lied zum Abspielen bereit. Und zwar, den kennst du auch, Serge Gainsbourg.
Serge Gainsbourg.
So spricht man ihn wirklich aus.
Das absoluter Megastar in Frankreich.
Ein Megastar.
Das ist so wie für uns Udo Lindenberg oder so. Udo Lindenberg, ja.
Udo Lindenberg und
ja, das ist so ein versoffener.
Wie heißt der von Bochum?
Louis Rauchner, bitte?
Wie heißt der von Bochum nochmal? Grönemeyer.
Grönemeyer.
In einer Person, würde ich sagen.
Es ist ein absoluter Franzosenstar. Ja. Da muss man in Frankreich leben, um zu verstehen, wie geil man den da findet. Ich glaube, als Deutscher kann man das nicht nachempfinden. Das ist Kult.
Ich glaube, der
Serge Gainsbourg ist totaler Kult.
Hat der nicht
lebt
auch,
der eigentlich noch?
Ich weiß es nicht. Der ist schon einige Jahre tot, Stefan.
Ich glaube, der hat auch gut gelebt.
Ne? Der ist 1991 gestorben an einem Herzinfarkt. Lebt der noch? Seit 30 Jahren tot, Stefan.
Keine Ahnung. Aber ich glaube, der hat auch gut gebechert, oder?
Ich glaube, der hat auch gut gebumst.
Hat der nicht... War der nicht mit diesem Topmodel, wie heißt der noch, Bardot oder so, ne?
Mit der war er auch irgendwie zusammen.
Wie heißt die nochmal?
Brigitte.
Brigitte Bardot, ja.
Aber später war er dann mit der Schauspielerin Jane Birkin,
Birkenstock?
Ne, Birkin, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht.
Weiß ich auch nicht.
Birkin,
keine Ahnung, ich kenne die nicht.
Für diese Handtaschenhersteller, dieser Luxusmarke Hermès, haben auch für diese Frau eine eigene Handtasche hergestellt, die Birkin Bag heißt das. Wenn du die hast, aus Kalbsleder oder sowas, wenn du die im Keller haben solltest, gut aufbewahren, die ist mega wertvoll.
Also die steigt noch im Kurs, oder?
Die steigt immer
weiter. Ist mehr wert als eine Tesla-Aktie.
Die ist jeden Tag mehr wert. Das ist das ist der Gegenstand.
Ach du Liebe, okay. Und das sagst du mir jetzt so mal kurz hier.
Und jetzt hören wir von dem, also der Mann, der sieht auch so, also wenn man sich einen Franzose vorstellt in seinem Kopf, wenn man die Augen...
Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht.
Wenn man sich die Augen...
Aber er war, ich glaube, er sah gar nicht so gut aus, ne? Aber er war so ein totaler Charakter, ne?
Er sah gar nicht so gut aus.
Und hat die Frauen wahnsinnig gemacht. Wahnsinnig, oder? Die Frauen sind ausgeflippt.
Auf jeden Fall.
Wie schreibt man das denn? Serge. Wie schreibt man Serge?
Serge.
Ach so.
Mit E.
Ja.
Und dann, denke ich mal, findest du es schon. G-A-I.
Ja, Gainsbourg, irgendwie so Bursch. Oder?
Und er hat Gitan-Zigaretten ohne Filter geraucht.
Ja.
Und zwar die,
nicht Gitan.
Nein.
Gitan-Mais.
Genau die. Aber woher weißt du, dass es Mais war? Weil das ist ja mit diesem
Maisblättchen. Weil das die allerhärteste Sorte ist.
Die
ohne Filter und so ein krasser schwarzer Tabak.
Ja.
Ich habe die früher in Paris, habe ich da ein paar von geraucht. Und danach habe ich irgendwie 3 Tage gehustet und lag tot irgendwie im Bett. Musste mich 2 Tage von erholen. Also das ist der überhaupt, wie alt ist der geworden? 60?
Ja, so knapp würde ich sagen.
Wundert mich bei den Kippen.
Ja, immerhin.
Ich glaube, die sind mittlerweile sogar verboten oder so.
In Deutschland waren die schon, glaube ich, schon immer verboten.
Alter, Gitan Mais, sind die härtesten Kippen ever.
Ja. Und Whisky hat er ziemlich viel gesoffen.
Der sah auch so versoffen aus.
Aber diese hier die Bilder, Stimme. Die ich hier sehe. Aber diese Stimme, Stefan.
Ja.
Und das Lied, was ich jetzt...
War halt ein Lebemann-Frauentyp. Ne? Ja.
Und das Lied, ja. Was von ihm jetzt kommt, welches ist es? Das Einzige, was ich auch... So
mit wahrscheinlich dieses...
Genau.
Ja.
Was er mit seiner damaligen Lebenspartnerin...
Aber das ist aber jetzt schon fast Mainstream, was du hier raushaust.
Nein, überhaupt nicht.
Nicht? Okay.
Und
weil es so schön ist, erlaube ich dir diesen Song.
Das war ja ein Skandallied. Weil das wird ja so...
Ja, die stöhnt so im Hintergrund.
Genau.
Ah,
ne?
Ja.
Super Lied. Eigentlich könnten wir beide das auch mal gemeinsam aufnehmen.
Aber es ist so französisch, dieses L'amour.
Ja,
und,
ja. Ja. Aber das heißt ja, das kann ich noch zum Hintergrund sagen, dass das gesamte Lied heißt ja Je t'aime non plus. So heißt das Lied.
Je t'aime non plus? Oder was?
Mon non plus.
Das heißt irgendwie nicht mehr. Also ich liebe dich nicht mehr, heißt das, oder?
Ja, so ähnlich. So ähnlich. Es heißt...
oder ich liebe dich noch mehr. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ich kann es jetzt gerade nicht.
Ja, ist egal. Entziffern.
Aber ich sehe gerade, Serge Gainsbourg, der hat auch diese lieblichen Garfield-Augen. Ich glaube, da sind die Frauen noch wahnsinnig drauf verrückt. Diese Augen, die so von beiden Seiten zugehen. Kennst du das? Die so in der Mitte
von
treffen.
Von oben und unten.
Ja, von oben. Die treffen sich so in der Mitte. So, dann, wenn der Spalt so in der Mitte ist. Dass dieses, und dann assoziiert man da immer so ein Klimpern zu. So klimp, klimp.
Der war einfach verschwollen vom Saufen. Das
Nein, das
liegt.
Waren diese lieblichen, Frauen umlullenden Garfield-Augen, glaube ich. Das hat ihn so interessant gemacht.
Wahrscheinlich.
Ist genau, jetzt, das war's. Es war ein interessanter Typ. Ja. Nicht so diese schönen, geleckten, super gut aussehenden. Es war einfach ein interessanter Typ, ein Charakter.
Und er war mit über 50, ja. Hat den auch
nicht so ein Backstreet Boys, die so auf einer Bühne rumhampeln.
Backstreet Boys?
Ja, diese Stefan, schönen.
Die 90er haben angerufen und wollen ihre Alliterationen zurück, oder?
Ich meine,
ihre Metaphern zurück.
Verstehst du, was ich sagen will?
Nee, aber benutzt bitte aktuelle Bezüge und nicht Backstreet Boys.
Ja. Naja, okay.
Ich weiß, was du meinst. Das ist ein Typ mit
egal.
Ecken und Kanten und nicht so ein aalglatter,
ja, der
gecasteter
auch,
Typ.
Gecasteter Typ, der irgendwie geil tanzen kann und gut aussieht und wenn er was sagt, dann nur so. Sondern der konnte die wahrscheinlich auch so verbal umlullen.
Wir hören mal rein.
Denke ich mal.
Okay.
Oder es gibt ja diesen Spruch, sich ins Höschen reden. Ins Höschen, hast du schon mal gehört?
Nee.
Ins Höschen quatschen.
Finde ich auch widerlich, den Spruch.
Echt? Hab ich eigentlich mal von einer Frau gehört.
Echt?
Ja.
Okay.
Also das nur zu meiner Verteidigung.
Das heißt,
okay.
Leute belabern, bis sie aus Mitleid mit dir.
Nein, das heißt, sie so umlullen und so charmant reden,
Stefan.
Dass die, die gar nicht mehr auf, dass die einfach nur auf verbal.
Hallo, wir haben viele, viele Hörerinnen.
Okay, das schneiden
die
wir raus.
Das überhaupt gar nicht so toll finden.
Schneiden wir raus. Wir setzen nochmal neu an.
Okay.
Stopp, nicht lachen. Lachen kann man nicht schneiden. Okay. So.
Dann hören wir jetzt den Meister Serge Gainsbourg. Oder nee, sag du ihn bitte an.
Jetzt hören wir den Meister.
Ich kann das nicht gut aussprechen.
Serge Gainsbourg.
Je vais, je veux et je viens. Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
So, wir sind wieder zurück hier bei Zart und bitter. Das war Serge Gainsbourg mit dem Song Je t'aime.
Sind wir schon wieder in der Aufnahme?
Ja, Micha muss ich noch ein bisschen zusammenrappeln. Ich glaube, der Song hat dich so richtig geflasht.
Ja, wir sind jetzt bei Crime Stories Teil 11 und jetzt kommt der zweite Fall.
Ja.
Wir bringen ja meistens zwei Fälle in einer Crime-Folge.
Eigentlich machen wir immer abwechselnd du ein und dann mache ich ein. Aber ich hatte noch keine Zeit, mich vorzubereiten.
Ja, in den letzten 4 Folgen hattest du auch keinen Fall gehabt, glaube ich.
Ich muss mal wieder ein bisschen recherchieren.
Ja.
Ja. Ja, meine Fälle, ich baue meine Fälle auch,
Zeit dafür.
Ja, ich baue meine Fälle auch immer ein bisschen anders auf als du. Ne?
Ich erzähle die halt einfach und du machst da zwei Wochen
ja, genau,
ein Buch draus.
Du erzählst sie immer so stringent runter und ich mache da immer so, ja, ich will das immer wie so ein Drehbuchplot erzählen, das so richtig mit, auch so mit Dialogzeilen und sowas.
Meine sind aber immer beliebter, meine Crime-Fälle.
Ist das so, ja?
Hast du schon.
Hast schon nachgefragt bei der Crowd? Oder?
Noch nicht empirisch untersucht, aber irgendwie habe ich das so im Gefühl. Dass
Okay, ich verstehe.
Du liest ja nur was vom Stern Crime vor.
Nee,
der liegt dann
nicht.
Auf deinem Schoß und du sagst dann hier.
Ja.
Ohio. Nee. Ich erinnere dich dran.
Okay, ja, ich habe einmal.
Der Cowboy von Ohio.
Einmal.
Das war so peinlich. Saß der hier mit dem Crime-Stern und blättert darin rum und erzählt dann daraus was.
Nee, das war. Das hatte ich nur einmal gemacht.
Das war der Tiefpunkt.
Ja, nein. Nee, ich hatte das sogar noch anrecherchiert, also ich hatte noch aus anderen Quellen was dazugeholt und so.
Ah.
Das war schon, da habe ich schon ein bisschen tiefer in der Kiste gegraben.
Auch noch den Fokus Crime Stories dazugeholt, oder?
So ungefähr, ja.
Okay, tut mir leid, dass ich dich jetzt hier ein bisschen disse. Okay. Aber das macht doch so einen Spaß, dich einzuschlagen.
Macht total Spaß, niedergemacht zu werden von dir. Es ist so richtig, das ist schön, macht Spaß, ja.
Oh, tut mir leid.
Nein, alles gut.
Also ich kann das absolut nachvollziehen, weil das ist ja auch zeitaufwendig ohne Ende, sich da einen Crime-Fall rauszuholen und den aufzubereiten.
Ja.
Du hast es ja auch in der Pause gesagt, ich habe jetzt mir auch nicht besonders viel Mühe gegeben. Das hat man auch irgendwie gemerkt, das war schon relativ schnell abgehandelt, was ich da
Nein, du hast dir Mühe gegeben, das war gut. Aber
es war nicht so richtig
Ja, es ging so schnell vorbei irgendwie. Mir haben da noch ein paar Details gefehlt, was irgendwie jetzt so noch in den Köpfen der Frauen abging. Aber ist egal, lass den neuen Fall erzählen und jetzt bin ich gespannt, was du Neues für mich aus deinem Köcher ziehst.
Okay, der neue Fall, pass auf. Schließ deine Augen und es wird sich vor deinem geistigen Auge ein Bild aufbauen. Ja. Wir befinden uns im Jahr 1994, es ist der 22. Juni. Fußball-Weltmeisterschaft in den USA.
Ja.
Wir befinden uns in Pasadena im Rose Bowl Stadion. Yeah. USA spielt gegen Kolumbien. In der Vorrunde zur Fußball-Weltmeisterschaft 1994, Gruppenphase.
Da war die 94er Weltmeisterschaft in den USA?
Ja.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, okay. Das
war aber so.
Ja. Okay.
Die waren Gastgeber.
Nation,
so sagt man.
Ja.
Und fanden auch alle damals irgendwie dämlich. Ne?
Ja, weil die Amis ja nichts mit Fußball am Hut
haben. Ja,
aber danach hätten die vielleicht ins Fußballfieber kommen können, ne?
Ja, so war es auch geplant. Und? Aber Fußballfieber ist nie so richtig ausgebrochen bei denen. Ja. Das ist da eher so ein Frauensport, Fußball.
Ja, und die stehen immer noch auf ihren, wie heißt das nochmal?
Wo die alle American total, Football?
Wo die mal total ausrasten in dieser Super Bowl, was ist das nochmal?
American Football.
American Football, ja. Genau.
Ja. Und da hat Kolumbien gegen die USA gespielt. Wow, was für ein seltsames Spiel. Warum?
Okay.
Warum war das besonders? Weil Kolumbien war sowas wie der Geheimfavorit.
Ja.
Pelé hat da schon, also der berühmte brasilianische Fußballspieler, hat schon gesagt, ja, Kolumbien, die könnten weit kommen, die könnten das vielleicht sogar gewinnen.
Ja.
Die haben nämlich auch ihre Qualifikation zur WM haben die total dominiert, Gruppenerster geworden, haben zweimal Argentinien besiegt, einmal sogar 5-0 und hatten wirklich auch krasse Spieler in ihren Reihen, zum Beispiel Valderrama, der mit dieser riesigen Lockenpracht, den kennt man vielleicht noch von der WM 1990, da hat er auch groß aufgespielt gegen Deutschland.
Ja.
Dann gab es noch den Spieler Asprilla, genannt der Oktopus.
Warum der Oktopus? Weil der überall hingrätschen konnte oder was? Man hat das Gefühl, er hatte 8 Beine oder was?
Ja, so ähnlich.
Weiß nicht.
Der war so torhungrig, dass man ihn der Oktopus genannt hat. Ich weiß nicht genau, warum.
Okay.
Und dann gab es noch den Spieler Rincon und damals
auch genannt die Qualle.
Und den und einen Stürmer, der damals bei Bayern München gespielt hat, Adolfo Valencia.
Ja.
Und dann hatten sie auch noch einen Abwehrspieler, Andres Escobar, genannt der Gentleman.
Mm. Und Adolfo ist auch geil, ne? Die südamerikanische Version von Adolf. Adolfo.
Ja.
Ja.
Aber es geht jetzt um Andres Escobar, genannt der Gentleman. Mm. Caballero.
Escobar, ist das nicht auch so ein Mafia-Megaboss?
Der Name gibt es öfters.
Der sitzt auch im Knast jetzt. Okay.
Der Name gibt es öfters in Kolumbien, ja. Und die Spieler von Kolumbien, die stehen unter Druck. Das ist das zweite Spiel. Das erste Spiel haben die 3-1 verloren.
Gegen?
Und Rumänien oder Bulgarien. Ich glaube Bulgarien.
Ja.
Und müssen jetzt quasi schon gewinnen, sonst können die wieder nach Hause fahren.
Ja.
Und die haben schon nach der ersten Niederlage Morddrohungen bekommen. Und wenn du von Kolumbianern Morddrohungen bekommst, dann sind die ernst zu nehmen.
Ja.
Also sehr ernst zu nehmen. Der Abwehrspieler, von dem ich eben gesprochen habe, auch quasi der Franz Beckenbauer Kolumbiens, auf den alle Hoffnungen geruht haben, 27 Jahre alt war der, Der kam aus einer Stadt, die galt als die gefährlichste Stadt der Welt. Medellin ist in Kolumbien die gefährlichste Stadt der Welt.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Und dann dieses mehr oder weniger vorentscheidende Spiel gegen die USA. Und was passiert? Eigentor durch Andres Escobar.
Eben diesen kolumbianischen Müller.
Genau. Kolumbianischen wer?
Müller.
Was für ein Müller?
Hast du doch gerade gesagt, so ähnlich wie unser Möller wäre der gewesen.
Andi Möller oder wie?
Ja, was hast du gesagt?
Den habe ich überhaupt nicht erwähnt.
Wen hast du gesagt?
Franz Beckenbauer.
Den meinte ich, ja. Den
die kolumbianische Andi Möller. Alles gibt's doch nicht.
Ich meine, den Kolumbianen. Oh Gott, nachher kriegen wir über die Kritiken, dass bei so wenig Fußball. Ich habe neulich gehört, dass ein Hörer unseren Podcast ausgemacht hat, weil wir zu wenig Fußballverständnis hatten.
Wirklich?
Ja.
Vielleicht schaltet er jetzt wieder ein. Der kolumbianische Andi Möller.
Ja, der meinte so, ich musste, das war bei, als wir über Maradona geredet haben und mir war erst nicht klar, was nochmal die Hand Gottes war irgendwie, da habe ich, und dann hieß es so, boah, bei so nicht, ich muss ausschalten.
Das der hat ausgeschaltet?
Ja, hielt er nicht aus.
Oh, ja. Ist ja hart. Jedenfalls.
Ist an der Stelle fällt mir ein, ich habe mal WM geguckt und da saß neben mir eine, die meinte dann so, kennst du das, wenn die so Spieler einwechseln? Dann halten die doch immer so ein Schild hoch.
Ja.
Und da steht, was steht da immer drauf?
Hublot,
ist genau.
Ist eine Uhrenmarke.
Genau. Und da meinte die zu mir so, wer ist eigentlich immer dieser Hublot, den die da einwechseln? Mhm. Also die hat das ernst gemacht.
Das ist doch bestimmt ein Gag, den
Nein,
irgendwie,
es ist kein
den hat die
Gag.
Vorher bei Facebook gelesen.
Nein.
Den Gag, den hat doch jeder schon tausendmal
das, ich
gehört.
Ich weiß auch, wer das gesagt hat. Darf man einen Namen in diesem Podcast sagen?
Ist mir scheißegal.
Ja. Das war die Feli.
Ja.
Die hat, das kann man ja noch
hat abnehmen. Die auf jeden Fall vorher bei Facebook gelesen.
Nein, das hat die
den
ernst
Gag,
gemeint.
Den gab es zu dem.
Das war kein Gag, das hat die ernst gemeint.
Zur WM gab es den echt? Eine Million Mal diesen
okay,
Gag.
Alles klar.
Meine Frau fragt immer, wer ist denn dieser Hublot? Das habe ich schon 100 Mal gelesen.
Ernsthaft?
Okay, vielleicht.
Okay, dann war es ein schlechter Gag und ich habe es nicht verstanden.
Vielleicht hat sie es wirklich nicht gewusst und ernst gemeint, ohne dass sie es vorgelesen hat.
Okay.
Aber ich glaube, nein.
Vielleicht hat sie es auch wirklich ernst gemeint und ab da kam dann der Gag.
Genau, sie hat den Gag aufgemacht.
Sie hat den Gag.
Sie hat den Gag in der Bonner Kneipe, der dann deutschlandweit
viral ging.
Okay.
Hat sie.
Das wird es gewesen sein. Ja. Jedenfalls, USA, der Außenseiter USA gewinnt sensationell gegen den Geheimfavoriten 2-1, eingeleitet durch ein Eigentor des Abwehrspielers Andres Escobar.
Okay.
Und ja. Kommen wir mal zum kolumbianischen Fußball von 80er bis Anfang 90er Jahre. Was war da? Geldwäsche, diese Fußballvereine, die wurden gerne benutzt, um Geld zu waschen, Spieler zu kaufen, die dann einfach höher bewertet wurden oder Ticketpreise, die es nur auf dem Papier gab und es wurde dann alles bar bezahlt.
Wahrscheinlich Geldwäsche von
Drogengeld.
Drogengeld.
Und jeder Drogenboss, auch den du eben erwähnt hast, den Namensvetter, die hatten alle ihre Profimannschaft und haben die gegeneinander spielen lassen.
Ja.
Und für Millionenbeträge wurden da die besten Spieler gekauft. Und auch wurden da mal irgendwelche Schiedsrichter bedroht oder vielleicht sogar Schlimmeres verschwinden lassen.
Ja.
Jedenfalls in Kolumbien Fußball zu spielen, war gleichbedeutend mit Kriminalität.
Ja.
Und
ist das heute eigentlich immer noch so?
Der kolumbianische Fußball, der ist ziemlich am Boden. Das war auch so der Tiefpunkt, der dann passiert ist 1994. Und quasi das war die Hoffnung des Landes, der Fußball. Und der hat dann die Unschuld verloren, der Fußball, als Andres Escobar ein paar Tage später nach seinem Eigentor erschossen wurde vor einer Bar, die er besucht hat in seinem Heimatort Medellin. Und derjenige, der ihn umgebracht hat, das war ein, man weiß nicht genau, war es vielleicht vorher so eine Streitigkeit oder war es ein Auftrag, weil es gab auch einige, die Wetten platziert haben auf Kolumbien, die dann natürlich Geld verloren haben. Oder war das Rache oder einfach nur eine spontane Entscheidung?
Jedenfalls, oder war das die Drogenmafia, oder?
Ja, dieser Typ, der ihn umgebracht hat, der war jedenfalls Leibwächter und Fahrer eines Drogenbosses. Und er hat ihn dann jedenfalls vor dieser Bar angesprochen und mit 6 Schüssen erschossen.
Mhm.
Und er soll dabei nach Überlieferungen auch Goal gerufen haben. Also so wie diese südamerikanischen Reporter, wenn ein Tor fällt.
Okay.
Und ja, das passt irgendwie. Und zu dieser Zeit waren Morde an der Tagesordnung, da gab es sogar Bombenanschläge ständig durch rivalisierende Drogenbanden. Und ja, am 2. Juli 1994 ist es dann passiert. Er hat ihn erschossen und ja, wurde dann auch ziemlich schnell festgenommen, wurde verurteilt, 50 Jahre Haft, kam nach 10 Jahren wieder frei.
Ja.
Warum? Keine Ahnung. Gab es da Hintergründe zu dieser Freilassung? Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall massive Proteste, wo, als es dann hieß, der kommt aus dem Gefängnis frei, weil der ist immer noch Nationalheld und auch in seinem Heimatverein, was war das, Atletico Nacional hieß der Verein, heißt der Verein, vor den Spielen wird der immer noch quasi gefeiert, sein Name wird gerufen, bevor ein Spiel angepfiffen wird oder auch währenddessen, das ist quasi so, den ihr hält. 27 Jahre alt war er, galt als der kommende Spieler der Nationalmannschaft, stand wohl kurz davor auch zum AC Milan zu wechseln und ja, wollte auch heiraten und dann kam alles anders. Krasses Verbrechen, hat den Fußball geprägt, hat den kolumbianischen Fußball insbesondere geprägt und ja, ein Spieler, der aufgrund eines Eigentores erschossen wurde.
Ja, Wahnsinn.
Unfassbar. Ne?
Unvorstellbar auch in Europa, oder? Denke ich mir, oder? Ich meine, das Schlimmste, was, glaube ich, so einem Spieler hier passieren kann, ist, dass der irgendwie so ein paar Farbbeutel oder so an seiner Haustür findet, denke ich mal.
Er hat auch kurz vorher hat er noch ein Zeitungsinterview gegeben, hat sich quasi vor die Mannschaft gestellt, hat sich entschuldigt, hat auch noch gesagt, das Leben geht weiter, wir hätten das schon wieder irgendwie hinkriegen, aber für ihn ging es dann nicht weiter.
Ja, und dann war Ende.
Das war Andrés Escobar.
Ja, und dann, wie ist das dann weitergegangen? Wer war, also was mit dem Verurteil, also wurde der verurteilt, der?
Okay, spulen wir nochmal zurück, 3 Minuten. Er hat 50 Jahre Haft bekommen, ich weiß nicht, was du gemacht hast, wo ich das erzählt habe.
50 Jahre?
50 Jahre Haft bekommen, kam aber nach 10 Jahren
wieder stimmt, frei. Das hast du schon erzählt. Okay.
Gut, das war's.
Das war's, oder was?
Das waren beide,
das war dein Crime-Fall, oder?
Das war die Crime-Folge 11.
Okay.
Die hört jetzt auch auf. Was sollen wir hier noch groß drüber reden? Du hast eh keinen Bock mehr. Ich hab Bock.
Du hast mir gerade erzählt, dass ein Fußballer umgebracht wurde, weil er ein Eigentor geschossen hat. Wo ist die Crime-Story?
Hä?
Ja, das war das da schon, oder was?
Wie, wo ist die
Crime-Story? Ja, ich meine, da muss da noch ein bisschen mehr.
Es ging gerade um Mord.
Ja, okay.
Was? Da muss ein bisschen mehr was.
Ja, das heißt,
wo ist der Crime? Ich verstehe das
nicht. Ich habe noch nie eine Crime-Story gehört, die nur 5 Minuten lang geht.
Wo war das Verbrechen? Ich kapiere es nicht.
Ja, aber passiert aber jetzt noch irgendwas drumherum? Vielleicht irgendwelche.
Du brauchst immer Gemetzel oder was?
Nein.
Oder irgendwelche Juna-Bomber, Briefbombenattentate, die über 20 Jahre gehen.
Okay, das war Crime Story.
Ja, das war's. Ja. Wir gehen hier ganz gemütlich wieder raus. Hassen uns selbst, hauen uns gleich mal mit den Mikros.
Ich liebe dich, ohne Ende.
Ja, aber meine Storys fandst du heute mies.
Es sind interessante Fälle.
Sehr aber trotzdem gut. Die schlechteste Crime-Stories aller Zeiten, die wir heute haben.
Nein. Ich fand, die sind schon coole Fälle, aber
Scheiße vorgetragen.
Nein, auch toll vorgetragen, aber ich hätte noch mir so gewünscht, dass da vielleicht noch so ein paar Details sind, wo man irgendwie noch drüber reden kann.
Ach so.
Ja.
Nee.
Nee?
Hab ich nicht. Keine Details mehr.
Okay.
Gut. Ja, das war ja auch.
Wer ist eigentlich damals Weltmeister geworden? Kann man das noch
1994?
Sagen? Ja.
Weißt du nicht mehr?
Nee. Jetzt sag nicht Deutschland.
Brasilien.
Ah, Brasilien.
Gegen Italien im Elfmeterschießen vielleicht sogar.
Okay.
Wer ist damals Weltmeister?
Ja, das wusste ich gar nicht mehr.
Ich musste aber auch gerade überlegen, weil das vergisst man alles. Weil wer ist 1998 war es Frankreich, ne?
Ja.
Und 2002 wieder Brasilien.
Hm.
Und 2000, wer war 2006? Italien? Nee, Frankreich.
Frankreich, ja.
Ja, wieder Frankreich. Furchtbar war 2006.
Ja, es war keine schöne WM, fand ich auch nicht. Aus deutscher Sicht.
Hey, das war das Sommermärchen.
Ach ja.
Aber nur durch Korruption erlangt.
Ja, im Nachhinein hat sich das rausgestellt.
Ja.
Naja, gut.
Willst du da mal eine Sendung drüber machen, über den Korruptionsfall?
Ja, aber da muss ich erst recherchieren.
Das ist auch bestimmt sehr interessant.
Ja.
Korruption bei der FIFA. Kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass es sowas da gibt.
Gut, Micha, es war schön. Oder willst du noch was irgendwie nachtragen?
War es wirklich schön? Oder war es so? Es war Mittel. Sag doch einfach, es war Mittel.
Es war Mittel, ja.
Okay.
Es war Mittel.
Gut. Wir schneiden da auch nicht viel, damit die auch schnell rauskommt, damit ihr euch die noch vor dem neuen Jahr vielleicht sogar anhören könnt.
Ja.
Und genauso mit einem enttäuschten, mittelmäßigen Gefühl rausgeht. Ja. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr zart und bitter treu bleibt.
Also darf ich noch kurz sagen, bei der nächsten Crime Story werde ich…
Wird es besser?
Ich sage nicht, es wird besser, es wird anders. Okay. Denn ich werde mal einen Fall recherchieren, der sehr, sehr interessant ist. Und ich werde das nächste Mal den dokumentationsartig darstellen. Also wie so eine Dokumentation mit gespielten Szenen.
Also du hast bei einer Crimes-Folge 7 oder so, hast du schon mal was angekündigt, was dann nie passiert ist.
Kommt bald.
Weißt du, was damit gemeint ist?
Ja, nee.
Was war das denn?
Weiß ich nicht mehr.
Du hattest mal was angekündigt.
Und ja, aber ich habe da noch was
im Köcher.
Ja, ja, das kommt bald.
Okay, alles klar. Dann Abspann bitte und tschüss.
Tschüss.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.